Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zur, Achtung, 100. Folge des Bergzeit-Podcasts. Wir haben heute, gute 3,5 Jahre nach dem Start des Bergzeit-Podcasts, dieses besondere Jubiläum und ich als euer Bergzeit-Host freue mich ganz besonders auf die spezielle Folge. Zum einen, weil wir eine kleine Zeitreise machen werden durch die vergangenen 100 Folgen und zum anderen, weil ich dafür endlich mal wieder meinen Co-Host und Bergzeit-CEO Martin Stolzenberger als Verstärkung mit dabei habe. Servus Martin, richtig cool, dass wir es heute mal wieder schaffen.
Servus Jan, vielen Dank für die Einladung. Ist das wirklich schon 3,5 Jahre her?
Ja, ist verrückt, oder? Also so 100. Folge klingt schon nach einem kleinen Meilenstein, oder?
Absolut, ja. Also als du mich gefragt hast, ob ich wieder dabei sein möchte, habe ich mich sehr gefreut, weil ich eben schon lange nicht mehr dabei war. Aber dass es schon die 100. ist, hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, das ist echt verrückt. Und ich bin im Vorfeld unserer Aufnahme heute natürlich alle Folgen nochmal so ein bisschen durchgegangen und habe mir verschiedene Daten auch angeschaut zu den einzelnen Podcasts und überlegt, was vielleicht auch bei dir so hängen geblieben ist.
Das weiß ich auch, was du die letzten Monate gemacht hast.
Ja, genau. Das war so gefühlt meine komplette Arbeitszeit. Wir hatten ja mittlerweile echt wahnsinnig viele Gespräche und eine Sache, bevor wir reinstarten, vorab ist vielleicht ganz, ganz wichtig. Wir können heute natürlich unmöglich über alle 100 Folgen einzeln sprechen. Wir hatten so viel unglaublich tolle Gäste hier zu Gast und ohne die funktioniert es ja schlussendlich auch nicht. Heißt, die wir heute rausgepickt haben, das ist keinerlei Wertung, dass die anderen irgendwie schlechter waren oder schlechter funktioniert haben. Das ist mir einfach so ein ganz persönliches Anliegen für die Leute, die sich vielleicht den Podcast dann auch anhören und hier schon mal zu Gast waren. Ich glaube, das ist einfach wichtig, das vorher einmal zu erwähnen. Oder hattest du mal irgendeinen Totalausfall, dann kannst du den jetzt hier öffentlich schämen.
Ja, es gab schon ein paar dabei, die waren vielleicht ein bisschen schwieriger an manchen Stellen, aber ich bin echt mal gespannt, welche du da rausgepickt hast, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach aus den 100 Folgen da ein paar rauszupicken, die man in einer Stunde sprechen kann.
Ja, voll. Kleiner Spoiler, unsere zwei Laberfolgen haben es nicht mit reingeschafft, aber ich glaube,
das ist auch vielleicht okay. Auch ganz gut.
Bevor wir anfangen, über die paar Folgen zu reden, lass uns mal zurückspringen in den April 2022, weil da war tatsächlich die Geburtsstunde des Podcasts. Da kam Folge Nummer 1 raus. Und wir als Unternehmen haben uns quasi dazu entschieden, einen Podcast zu machen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich war ja zu der Zeit noch gar nicht da, warst du der Initiator des Bergzeit-Podcasts. Erzähl mal ein bisschen, wie kam es dazu? Warum hast du gesagt, wir brauchen einen Podcast?
Ja, das ist wahrscheinlich so gewesen, also glaube ich. Also zumindest bin ich häufig der Ideengeber und alle denken sich dann immer, oh nein, er ist wieder mit einer neuen Idee. Aber ja, es war so, ich glaube, damals hat sich ja Podcast sehr, sehr stark etabliert, auch als Marketingform und schnell auch Reichweite aufzubauen mit relativ wenig Aufwand. Und wir sind in der Branche, wo wir viele interessante Leute treffen können, viele Sportler oder auch Beratungsinhalte, die interessant sind. Und da ist ja Podcast eigentlich ein super Format. Und haben wir gedacht, okay, das auszuprobieren, da braucht es eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Und so kam das dann zustande.
Und dann war ja eigentlich die ursprüngliche Idee, also es war schon immer dieses Grundkonzept, wir teilen Beratungsfolgen und Interviewfolgen und Interviewfolgen machst du als Bergzeit-Geschäftsführer und Beratungsfolgen habe dann irgendwann relativ schnell ich übernommen und dann kamen wir aber auch irgendwann an den Punkt, wo wir gemerkt haben, so ein Athletenschedule mit deinem Schedule als Bergzeit-CEO übereinander zu bringen, ist halt echt eine Challenge, oder?
Ja, kann man so sagen. Also am Anfang war das gar nicht so viel Vorbereitungszeit. Ich habe es ganz gut untergebracht, weil ich auch viele der Athleten gekannt habe und ich habe aus dem Stegreif einfach gewusst, okay, über was möchte ich sprechen, was möchte ich fragen. Und es wurde natürlich immer weniger und entsprechend viel mehr Vorbereitungszeit war das auch und dann war das terminlich auch bei mir immer schwierig unterzubringen. Und genau, dann warst ja du auch an Bord und du machst dann einen hervorragenden Job. Also von dem her habe ich da immer ein gutes Gefühl gehabt.
Ja, vielen Dank. Ich muss auch sagen, der Podcast ist mittlerweile wirklich so mein kleines Baby geworden irgendwie. Also ich hänge da auch sehr emotional dran. Aber ich muss gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, du kanntest einige deiner Gäste auch schon vorher. Und lass uns direkt mal reinstarten und zwar mit Folge 2. Da war Stefan Glowacz zu Gast. Und da habe ich mich gefragt, es ist ja schon so ein richtig großer Name in der Kletterszene, wenn nicht sogar irgendwie so der größte deutschsprachige Name. Kannst du ihn auch vorher persönlich schon? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
Ja, ich kannte ihn schon viele Jahre. Ich war früher ja extrem viel klettern und von dem her, er wohnt nicht weit weg von mir zu Hause und dann hat man sich natürlich immer wieder mal getroffen, auch in den Klettergebieten und er ist ja auch ein gutes Stück älter wie ich, also es war auch für mich lange Zeit ein Vorbild, ja, und von dem her, das war das eine, so aus dem Privaten vom Klettern kannte ich ihn und er war auch Gründer von Red Chili, der Kletterschuhmarke. Und entsprechend habe ich schon auch beruflich immer viel mit dem zu tun gehabt.
Ja, klar, macht Sinn, habt ihr auch noch Überschneidungspunkte. Und ihr habt genau darüber auch gesprochen im Podcast, nämlich unter anderem auch, dass er für dich wie so eine Art Vorbild war. Und was ich aber tatsächlich noch viel cooler fand, war, dass ihr auch darüber gesprochen habt, wie sein Ruf so war in seinen jungen Jahren, also so mit 18, 19, 20, wo er dann irgendwo wirklich sehr erfolgreich war im Wettkampfklettern. Und dann aber er immer so ein bisschen diesen Ruf weg hatte mit, ja, er ist so ein bisschen arrogant und ist auch im Porsche unterwegs. Und genau da hören wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an.
Ja, ich meine, ich bin dann halt mit dem Porsche rumgefahren, weil ich mir das leisten konnte. Aber auch ein Reinhold Messner ist mit dem Porsche damals rumgefahren, zu seinen Zeiten zum Trainieren gefahren. Und oder ein Jerry Moffat oder ein Ben Moon. Ich meine, die haben immer die heißesten Kisten gefahren. Nur komischerweise fanden es alle beim Jerry Moffat cool und bei mir uncool. Und so habe ich mir gefragt, warum ist das eigentlich so? Naja, und bin halt darauf gekommen, dass es natürlich schon auch ein unglaublicher Neid ist in der Szene. Und dann setzt so ein Mechanismus ein, dass du dich dann halt auch eher zurückziehst von dieser Szene. Und das wird dann auch wieder als Arroganz ausgelegt. Also ist so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel.
Fand ich irgendwie spannend, dass er da echt auch so offen reagiert hat, weil es ja, eigentlich würde man sagen, okay, ist ein bolder Move von dir, ihn auf so einen Kritikpunkt eigentlich anzusprechen und zu sagen, ja, du kamst ein bisschen arrogant rüber und warst mit Porsche unterwegs. Und er erzählt dann aber halt, ja, war halt so.
Ja, also ich habe schon, in dem Moment, wo ich die Frage gestellt habe, dachte ich mir, oh je, wie antwortet das und wie komme ich da jetzt da auch wieder raus aus dieser Sache? Aber die Antwort fand ich mega, wirklich eine ganz, ganz starke Antwort. Und ich hatte mir das ja auch so ein bisschen vorgenommen, in den Podcast selber schon auch mal kritisch zu hinterfragen und nicht immer nur so, ah toll, was für super Leistungen sind die Sportler, sondern ich habe meine eigene Erfahrung gemacht und war auch viele Jahre jetzt gerade beim Sportklettern, um Alpinklettern, viele Jahre ja auch in der Szene unterwegs und hatte auch vielleicht auch mal ein bisschen anderes Bild von den Menschen dahinter gehabt.
Ja, voll. Aber ich meine, ohne jetzt da nochmal zu tief einzusteigen, aber eigentlich war es ja damals auch so ein bisschen so, dass er vor allem auch so dieses Alpine, so ein Rockstar-Image hatte hier und da. Und er dann aber halt ja auch mal gesagt hat, ich war aber halt auch einer, der dementsprechend hart dafür dann trainiert hat, während die anderen gesoffen haben oder irgendwas anderes halt gemacht haben. Also es war irgendwie so eine spannende Zeitreise auch mal in die Jahre des Kletterns und Alpinsport, oder?
Total. Also ich glaube schon auch, dass die natürlich der Vergleich jetzt mit Jerry Moffat oder Ben Moon und so weiter, dass es auch eine deutsche Sache ist, dieser Neid und so weiter, das nicht anzuerkennen, denn auch den Erfolg. Aber ja, es war natürlich auch eine Zeit, wo halt die Kletterer eher unterm Fels übernachtet und geschlafen haben. Und er hat für sich halt festgemacht, okay, wenn ich im Hotel schlafe, bin ich ausgeruht, dann bin ich am nächsten Tag erfolgreicher. Ja, was total logisch ist und nachvollziehbar war.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er es schafft, heute auch noch so große Projektsachen zu machen. Ich fand es echt spannend, er war vor ein paar Wochen, ja nee, ich glaube, es war Ende letzten Jahres, nochmal für einen VIP-Abend, der bei uns in der Filiale und hat da Vortrag gehalten. Und da fragt man sich dann schon, boah, ist ja immer noch krass, auf welchem Niveau er unterwegs ist. Und mei, das trägt bestimmt dazu bei, dass er halt einfach so einen ganz eigenen Approach hat, ne?
Ja, absolut, ja. Also und auch heute noch unterwegs ist. Also jetzt, glaube ich, habe ich gerade gesehen, er ist, glaube ich, in Südamerika oder so unterwegs. Ist einfach ein Abenteurer. Das ist echt nach wie vor lustig und schön zu sehen, was der für Projekte unternimmt.
Ja, den könnte man mal wieder einladen, so, weil Folge 2 ist schon so lange her, da könnte man eigentlich echt mal wieder eine Neuauflage machen. Lass uns mal weiterspringen und zwar zu Folge 8, Alexander und Thomas Huber. Es geht direkt weiter mit großen Namen. Wir haben eigentlich sind wir aufgehört, wir haben richtig krass vorgelegt, so von Anfang an. Wir hatten so, glaube ich, in den ersten gefühlt 20 Folgen, so das Who is Who der Alpin- und Bergszene da. Es war schon krass.
Absolut. Einer fehlt noch. Weißt du wer?
Wer?
Reinhold Messner.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber das Problem ist ja, dass wir oftmals dann über unsere Beziehungen auch zu den Marken die Athleten bekommen. Also wenn sie nicht über persönliche Kontakte dann auch von dir laufen. Und ich glaube, da ist es dann einfach mit Reinhold Messner manchmal ein bisschen schwierig. Aber voll. Ich fände es an sich ja mega spannend, wenn wir da mal so eine Vater-Sohn-Kombi hinbekommen könnten. Aber ja, mal schauen, was sich da ergibt. Vielleicht haben wir da noch eine Möglichkeit. Aber wir wollten über Folge 8, die Huber-Wurm, sprechen. Und ich weiß noch genau, du kamst aus der Aufnahme, da war ich dann nämlich mittlerweile auch schon im Unternehmen und hast gesagt, boah, das war richtig tough für mich. Ich glaube gar nicht mal wegen den Themen, weil im Klettern und so bist du ja voll drin. Aber erzähl mal, was war da so ein bisschen los von Setting über potenzielle Hindernisse, die es bei der Aufnahme gab und Co.?
Ja, also das war wirklich die verrückteste Aufnahme, die ich, glaube ich, hatte. Und normalerweise schauen wir immer bei den Podcast-Gästen, die da sind, dass die auch vor Ort sind, weil das Gespräch ist einfach ein anderes. Aber die Herren waren nicht dazu bewegen, irgendwo hinzufahren. Und die waren zu Hause Und die waren nicht mal beide im gleichen Raum, sondern die waren jeweils in verschiedenen Räumen. Ich war hier und das war schon mal schwierig. Und ja, dann sind sie praktisch die ganze Zeit mit nackten Oberkörper gegenüber von mir gesessen. Also das war, also ich habe ja gesehen, ein Bild habe ich gesehen sozusagen. Und dann sind alle möglichen Sachen passiert. Ein Vogel ist reingeflogen, wenn ich mich richtig erinnere. Dann ist die ganze Zeit eine Fliege vor ihrem Mikro. Mikros hatten sie sowieso keine. Die haben gesagt, obwohl sie ein gutes Briefing hatten vorher, hatten sie nur so eine Laptop-Kamera und ein Mikrofon und so weiter. Also da ist wirklich, das war wirklich wild.
Ja, ich glaube, es war leider auch die Zeit. Wir haben sonst auf allen Plattformen echt gute Bewertungen. Wir haben nur auf Apple Podcast zweimal so Bewertungen abgestaubt, wo die Leute geschrieben haben, oh, inhaltlich mega cool, macht richtig viel Spaß, es zu hören. Nur die Tonqualität ist echt eine Frechheit. Und ich glaube, es war genau die Zeit, wo wir halt echt Trouble hatten mit den Briefings oder auch irgendwie viel Remote aufgenommen haben. Und so eine Fliege, wenn die halt die ganze Zeit vom Mikro rumturnen, dann ist es halt auch in der Post-Production echt schwer rauszuholen. Und ich habe mal den Ausschnitt rausgesucht, wo der Alexander dann, glaube ich, war es, kurz mal gesagt hat, er muss jetzt mal auf eine Rettungsmission.
Ich muss mal ganz kurz, ich muss einen Vogel retten, weil der ist gerade reingeflogen. Ich komme dann gleich wieder, gell?
Aber ich muss sagen, das hast du wirklich spontan sehr gut gerettet, weil du hast dich dann einfach auf den Thomas fokussiert und ihr habt halt geredet. Also man hat es jetzt als zuhörende Person gar nicht so wahrgenommen, dass er da jetzt gerade in seinem Zimmer rumturnt und irgendwie einen Vogel wieder aus dem Fenster befördert.
Aber jetzt muss ich noch kurz eine Geschichte dazu erzählen. Ist mir gerade eingefallen und das haben wir nämlich rausgeschnitten, tatsächlich. Wie viele Jahre ist es jetzt her? 3 Jahre?
Es werden jetzt vier Jahre,
jetzt kann ich es auch erzählen, glaube ich. Aber ich hatte so irgendwie die Frage, ich weiß nicht mehr genau, gestellt, so ein bisschen nach, okay, wie viel verdient man denn so als Sportler? Damals waren sie so Milchschnitte, Werbung und so weiter. Auf einmal waren sie ARD, Primetime, Werbeblock und so weiter. Und Alex Huber fand diese Frage irgendwie überhaupt nicht cool. Und deswegen mussten wir einen Teil dazu nochmal rausschneiden und mussten diese Frage dann da anpassen. Also fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig von Ihnen und sehr schade, dass die Antwort so gekommen ist, aber mei, war halt so.
Ja, das wäre wahrscheinlich, wenn die Leute uns jetzt zuhören, denken sie sich, oh, das hätte ich so gern mal gehört, weil das müssen wir echt sagen, wir hatten bisher, glaube ich, war das fast das einzige Mal, dass wir jetzt irgendwie so krasse Szenen zum Rausschneiden hatten. Ansonsten muss man schon sagen, sind eigentlich alle super entspannt immer.
Kann mich gar nicht erinnern, dass wir mal inhaltlich irgendwas geschnitten haben.
Ja, also klar, mal so Denkpausen oder sonst was, aber ansonsten jetzt inhaltlich, dass jemand gesagt hat, nee, will ich nicht. Das, glaube ich, war da die Premiere und bisher auch das einzige Mal, wo das passiert ist. Aber ja, war wirklich, glaube ich, insofern halt eine spannende Folge und ist auch immer noch hörenswert. Ich habe es ja in der Vorbereitung zu großen Teilen auch nochmal gehört und die sind halt trotzdem einfach sehr unterhaltsame Menschen.
Absolut, ja. Das ist ein Entertainer.
Ja, komplett. Also deswegen, da kann man gerne auch nochmal reinhören. Dann springen wir mal schnell über die Folge 10. Es war eine Beratungsfolge zum Thema nachhaltig waschen. Und warum ist es relevant? Einfach, weil das meine erste Podcast-Folge dann war. Also das war die erste Beratungsfolge, die ich dann in meiner Funktion als Bergzeit-Host auch aufgenommen habe. Und dann gehen wir weiter zu Folge 15 mit Ines Papert und Luca Lindic. Und die ist mir beim Durchscrollen nochmal ins Auge gefallen, weil ich mich erinnern kann, es war quasi der erste Live-Podcast sozusagen, gell?
Genau, ich glaube, da hatten wir ein Kundenevent am Stripsenjochhaus im Wilden Kaiser.
Ja, genau.
Und da war eine Gruppe an guten Kunden von uns schon oben auf der Hütte und ich habe noch gearbeitet, hatte da echt irgendwie ziemlich Stress und bin dann am Abend noch schnell auf das Stripsenjochhaus raufgelaufen. Und bin dann, glaube ich, am gleichen Abend sogar auch wieder runtergelaufen. Ja, auf jeden Fall, genau, war das der erste Live-Podcast vor Publikum, auch zu dritt. Wir haben mit beiden gemacht. Das sind echt beide super angenehme Podcast-Gäste gewesen.
Hast du dir vorher groß Gedanken gemacht, wie es ist, ein Paar zu interviewen? Weil sonst hat man ja einfach quasi halt Athleten, Athletinnen da und spricht über deren Leistungen und so. Und da tut sich ja plötzlich auch dieses riesengroße Themenfeld auf von, wie ist es, als Paar in der Seilschaft zu sein und so. War das so ein Ding, wo du dir gedacht hast, ah, das lasse ich lieber aus, oder?
Ja, ich hatte mir schon am Anfang die Frage gestellt, okay, was frage ich wen zum Beispiel? Aber ich glaube, ich hatte tatsächlich da ein bisschen mehr Angst vor diesem Live-Publikum, weil man da weiß, da kann man ja nichts mehr schneiden. Alles, was gesagt ist, ist dann gesagt. Ja. Und das ist ja schon eher ungewohnt, weil sonst sind der Podcasts bei uns nicht live. Und von dem her war das an der Stelle das eher das Herausfordernde. Und das Zweite war noch, dass die im gleichen Tag im Anschluss noch einen Vortrag für diese Gäste gemacht haben, also einen Live-Vortrag nach dem Podcast. Und da haben sie gesagt, da möchten sie jetzt eigentlich nichts sagen in dem Podcast vorher, was danach an dem Vortrag kommt. Und das war dann auch ein bisschen schwierig, weil ich ja auch nicht wusste, was kommt da und so. War ein bisschen eine weirde Situation, aber ist dann, glaube ich, ganz gut geworden.
Ja, glaube ich auch. Also vor allem so wirklich als Live-Podcast mit einer komplett anderen Situation und dann eben thementechnisch nichts vorwegnehmen, ist ja schon auch nochmal eine Challenge. Aber auch die beiden natürlich allein projektmäßig super viel zu erzählen und war eine coole Folge. Dann müssen wir gar nicht so weit runterscrollen, sondern wir gehen direkt zu Folge 17. Und die war, glaube ich, für dich auch eine spezielle Folge mit ja, wahrscheinlich gewissen Emotionen verbunden, weil du hast einen, ich würde es mal Weggefährten von dir aus früheren Zeiten interviewt, der, kann man wahrscheinlich schon so sagen, ein tragisches Schicksal erlebt hat. Du weißt, wen ich meine, oder?
Philipp.
Ja, genau. Philipp Hotzek. Mhm. Und hast mit ihm eigentlich wirklich nochmal so einen Teil von seinem Leben aufgearbeitet. Wie war es für dich? Weil das stelle ich mir schon auch nochmal speziell vor, wenn du halt einfach quasi einen Kumpel interviewst.
Ja, das war schon nochmal eine andere Situation. Und klar, so einen Schicksalsschlag erzählt zu bekommen, das komplett dein Leben verändert, ist schon krass, muss ich wirklich sagen. Und auf der anderen Seite auch total beeindruckend, was er dann für den Weg genommen hat und Familie gegründet hat und klettert wieder. Ja, also das ist schon, das war dann auch irgendwie cool zu hören. Und ich fand es vor allem beeindruckend, die Dankbarkeit für ihn, diese Bühne zu geben, die Geschichte erzählen zu dürfen, auch für das Paralympics oder halt Parasport überhaupt eine Bühne zu geben. Und wir unterstützen ja auch viel in diese Richtung mit Inklusionsvereinen und so weiter. Also deswegen war das sehr passend an der Stelle, aber auch Dankbarkeit von ihm. Ja, das war schon, ja, war schon eine schwere Folge und gleichzeitig auch, was auch sehr cool, was hinterher dabei rausgekommen ist.
Ja, glaube ich. Und jetzt hast du mir gerade eine richtig gute Vorlage für eine kleine Eigenwerbung geliefert, weil wir haben ja unter anderem auch eine Sonderfolge, würde ich es mal nennen, aufgenommen mit Ich will darauf e.V., die auch inklusives Klettern fördern und da wahnsinnig viel machen in dem Bereich. Wir haben auch Social Content mit denen gemacht. Also wie du schon gesagt hast, da passiert einfach echt viel in dem Bereich. Und ja, kann ich mir vorstellen, dass das trotzdem dann auf eine Art und Weise eine spezielle Folge war. Dann würde ich zur Folge 27 springen und ich hatte ein paar Mal ja auch schon das Vergnügen, dass ich daheim dann erzählt habe, wenn wir einen Termin ausgemacht haben, boah, ich freue mich richtig auf die Aufnahme, weil ich bin ein kleiner Fanboy. Jetzt beispielsweise der Hannes Namberger, weil ich viel in dem Trailrunning-Bereich unterwegs bin, da habe ich mich richtig gefreut, dass ich mit dem aufnehmen durfte. Und es kommt aber selten vor, dass du dich als wirklicher Fanboy mal outest. Und als wir die Aufnahme aber dann fixiert haben, hast du es tatsächlich gesagt. Weißt du, um wen es geht?
Also vielleicht Heinz Zack?
Nee. Nee, aber ja, da hätte es auch passen können, stimmt. Es geht um Fabi Buhl.
Ah, Fabi Buhl.
Mhm. Ja. Und ich finde, da ist es deswegen spannend, weil ist ja jetzt, wenn man nicht tief drin ist, gar nicht mal der Name, den man jetzt auf dem Schirm hat. Einfach, weil er halt nicht so medienpräsent ist. Sogar ja manchmal, glaube ich, Medien eher proaktiv scheut und jetzt gar nicht unbedingt Sachen an die große Glocke hängt und der mega Selbstvermarkter ist. Und deswegen fand ich spannend, dass dann halt quasi, oder eigentlich ein gutes Sinnbild für dich auch als, ja, irgendwie wirklich Bergsport-Experte, dass du sagst, ja, Fabi Buhl, da habe ich so einen kleinen Fanboy-Moment, wenn ich den dann interviewen durfte. Und ich fand es auch irgendwie cool, dass er im Gespräch auch so gesagt hat, hey, ich lebe halt so nach diesem Motto, climb now, talk later. So, ich mache halt meine Projekte und wenn das alles funktioniert hat, dann können wir drüber reden. Aber ich kündige nichts vorher groß an und so weiter. Also deswegen die Frage an dich, nach dem Gespräch, hat sie es so bestätigt, weil oft manchmal hat man ja so diese Differenz zwischen, okay, man stellt sich Dinge vor, dann spricht man mit der Person und ist vielleicht so ein bisschen enttäuscht oder man hat sich es einfach anders vorgestellt oder alle Erwartungen sind erfüllt. Welches von beiden Szenarien war es eher?
Also auf jeden Fall die Erwartungen erfüllt, dass er jetzt eher medienscheu ist und dass man so ein bisschen rauslocken muss, was er so gemacht hat und wie er das macht. Und das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und was mir nochmal tatsächlich so nachträglich in Erinnerung geworden ist, also deswegen bin ich auch so Fanboy, oder war ich damals so Fanboy, weil er absolut führend ist an Solo-Klettern, also Klettern mit Seil, aber eben alleine. Und das ist relativ komplex von der Seilführung her und von den Seilmanövern, die man so machen muss. Und zu der damaligen Zeit habe ich das auch gemacht, bei weitem nicht das Level natürlich, das er da gemacht hat. Aber ich habe mich danach ziemlich lang unterhalten über verschiedene Seiltechniken und wie man das am besten machen muss und wie man das Sicherungsgeräte umbauen muss, damit sie funktionieren. Also so, da habe ich, glaube ich, dann auch noch eine Stunde genau richtig deep über Techniken gesprochen und das war ziemlich cool. Der hat auch einen ziemlich geilen Lebensstil einfach, ja. Der geht halt besser.
Es gibt so ein paar Leute, die da ähnlich unterwegs sind, die sich jetzt denken, oh ey, wieso habt ihr da nicht das Mikro noch mitlaufen lassen?
Definitiv, aber ich glaube, das darf man wahrscheinlich tatsächlich nicht veröffentlichen, weil das ist halt einfach, da muss man schon wissen, was man macht. Ja.
Also das und wahrscheinlich sind einige Dinge davon weit weg von Lehrmeinungen.
Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Das sind keine Lehrmeinungen. Und von dem her muss man da wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Aber wenn jemand das wissen will, dann schreibt da am besten den Fabi direkt an. Der wird sicher antworten.
Ja, vorsichtig sein ist auch nochmal ein gutes Beispiel. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt noch an aus der Folge.
Das ist einfach wichtig, oder? Dass man da also verschiedenste Niveaus einfach auf- und abklettert und dann auch deutlich schwerere Routen, was er halt mit Opportunist und Kommunist gemacht hat, dass man sich eine solide Basis erarbeitet, auf der man dann halt auch seinem Kopf vertrauen kann und vor allem halt auch checkt, okay, ich will nicht einfach irgendwie anfangen zum unruhig oder nein, das, du musst dir so weit vertrauen, glaube ich, dass das halt in Konzentration übergeht und in Vertrauen in dich selbst, oder? Und dazu muss man aber extremst gefestigt sein. Persönlich habe ich es bisher halt eben nur da bei Too Big to Fail geschafft. Das waren halt zwischen Highball, aber in so wirklichen Routen habe ich es noch nicht probiert und auch noch nicht gemacht, aber vielleicht irgendwann mal.
Also da ging es ja schon auch nochmal so um dieses Thema, wie schaffst du es vom Kopf her, wie viel Risiko gehst du ein? Und irgendwo gibt es auch noch so ein Zitat, wo er, glaube ich, sagt, wenn du so richtig wild unterwegs bist, dann schaffst du vielleicht große Sachen, aber es ist nicht lang. Also dann bist du irgendwann weg vom Fenster, so nach dem Motto. Also da ist er schon sehr, sehr reflektiert unterwegs, gell?
Definitiv sehr reflektierter Mensch, der weiß wirklich, was er tut. Und man muss sagen, dass das wahrscheinlich, also da riecht's ja jetzt, wovon ich vorher gesprochen habe, war ja Solo-Klettern, also mit Seil. Hier ging es ja jetzt wirklich um Free-Solo-Klettern, was er auch gemacht hat in Highballs beim Bouldern oder bei sonstigen Touren. Und ich würde sagen, alle Kletterer, die da das Level haben, sind so reflektiert. Also auch das, was Alex Honnold jetzt gemacht hat, mit dem auf diesem Hochhaus, wo hochgeklettert ist.
Taipei 101, ja.
Genau, die machen das ja nicht dauernd. Ja. Ja. Die machen das, oder Alexander Huber, das, was er auch gerade in dem Podcast erzählt hat, wo der Opportunist und Kommunist da Free Solo geklettert hat. Das machen die halt mal, aber mit sehr, sehr viel Vorbereitung, sehr viel geistiger Vorbereitung. Und das ist beim Fabi Brühl schon auch extrem ausgeprägt. Das merkt man total.
Kurzer Exkurs, hast du dir angeschaut auf Netflix?
Nein, ich habe es mir nicht angeschaut, ehrlicherweise. Aber ich habe so ein bisschen Auszüge davon gesehen. Ah, ich glaube, für mich ist das jetzt irgendwie nichts Spannendes. Ich meine, das ist halt super medienwirksam. Also ich fand es krass für die Marke North Face, weil die Sichtbarkeit ist extrem hoch. Ich habe immer so ein bisschen Bissenblick natürlich auch. Aber klettertechnisch war das natürlich nicht anspruchsvoll. Also klettertechnisch für Alex Honnold ist das totaler Witz gewesen. Ne? Also von dem her, ja, habe ich so ein bisschen, ja, zwei Blicke drauf. Ja, auf der einen Seite sozusagen jetzt den sportlichen, und wenn man das ein bisschen einschätzen kann, dann ist nichts Besonderes. Und auf der anderen Seite, was für ein Coup.
Ja, voll. Hey, ich habe eine spannende Frage, weil es gibt da noch einen anderen Blickwinkel auf das Thema. Und zwar habe ich mir gedacht, ich stelle mir das so vor, diese Idee kam irgendwann auf und irgendwann sitzt da so ein Netflix-Entscheidungsgremium, CEOs, keine Ahnung, und da ist die Frage auf dem Tisch, machen wir das oder machen wir das nicht? Weil, das Shitstorm-Potenzial, wenn der da irgendwie 400 Meter in den Tod gestürzt wäre und es wird live übertragen, ist ja schon auch irgendwie da. Klar, ich glaube, wenn man sich auskennt, dann weiß man, die Chance ist sehr, sehr, sehr gering, und wenn man auch ihn als Typ kennt. Aber als jetzt quasi entscheidende Person, die ja vielleicht jetzt gar nichts mal mit dem Thema zu tun hat, dann zu sagen, okay, vertrauen wir drauf, machen wir. Jetzt bist du selber ja CEO. Kannst du dich da reinfühlen? Hättest du es gemacht? Hättest du auch gesagt, ja, das nehmen wir mit, das Potenzial, was es hat, vermarktungstechnisch?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist immer die Frage, von was bist du CEO? Was vertritt deine Marke, für die du verantwortlich bist? Und ich würde mal sagen, jetzt für Bergzeit wäre es nicht passend gewesen. Also das sind natürlich auch andere Größenverhältnisse jetzt. Ja, ja. Aber für Bergzeit, glaube ich, wäre es schlicht und einfach nicht passend gewesen. Für Netflix 100%. Ja, also, und letztendlich polarisiert das wahnsinnig stark. Das wird viel drüber geredet. Es war in allen Medien präsent. Von wie kann man das nur machen? Bis, das ist echtes Entertainment. Also von dem her, ich würde mal sagen, Netflix ist ein Entertainment-Unternehmen. Und die müssen sowas machen in der Form.
Ja. Ja, cool. Fand ich einfach nur spannend, deswegen hier vielleicht der kurze Exkurs. Der wäre auch mal noch ein richtig spannender Gast. Wenn wir irgendwann mal noch englischsprachig ausweiten, das wäre auch richtig cool.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Gut, dann gehen wir zu einer Folge, die ich gemacht habe, interviewtechnisch, und die zugegebenermaßen für mich einen ziemlich hohen emotionalen Stellenwert hatte, beziehungsweise jetzt auch nochmal bekommen hat. Und zwar ist es die Folge 40 mit der Laura Dahlmeier. Ich glaube, wir brauchen es jetzt gar nicht nochmal groß vertiefen. Wir wissen alle, was passiert ist. Es wurde in verschiedensten Medien ja auch ausführlichst nochmal beleuchtet. Aber ich hatte irgendwie das Bedürfnis, nach diesem Unfall die Folge nochmal anzuhören. Und muss wirklich sagen, dass ich mir dann so ein paar Stellen echt wirklich Gänsehaut überall hatte. Einfach weil die Aussagen dann halt in einem ganz anderen Kontext waren. Ich glaube, vielen von euch regelmäßigen Zuhörenden ging es wahrscheinlich ähnlich, weil wir hatten einen extremen Peak, was die Downloadzahlen von der Folge angeht, nach dem Unfall nochmal. Und nach dem Podcast haben wir auch so eine Art Live-Format gemacht. Und wie gesagt, das bringt einfach alles nochmal in einen etwas anderen Kontext, wenn man diese Gespräche dann hört. Und deswegen ist das eine Folge, die, glaube ich, für mich immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben wird.
Glaube ich, ja. Wie viel Zeit war dazwischen, zwischen der Aufnahme und dem Unfall von Laura?
Knapp 1,5 Jahre. Dieses Live-Event, da war das ja eigentlich auch fast ein Live-Podcast-Format, auch wieder in der Filiale. Da waren dann tatsächlich, glaube ich, nur ein paar Monate dann noch dazwischen. Und ja, es geht mir dann vor allem immer um so Aussagen, wo deutlich rüberkommt, wie sehr sie eigentlich Risiken kalkuliert und dass sie so gar nicht dieser Haut-drauf-Typ ist und so weiter. Und dann, ja, es kriegt man einfach nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, dass es halt trotzdem auch solche Menschen erwischt.
Es ist halt einfach Restrisiko.
Ja,
und je mehr man unterwegs ist, je öfters man unterwegs ist, desto Wahrscheinlichkeit, desto wahrscheinlicher ist auch, dass etwas passiert. Aber ja, was für ein Verlust, ja.
Voll, absolut.
Und auch krass erschreckend, muss ich auch sagen, so im Nachhinein auch, was da für die Medien Aufmerksamkeit und Falschmeldungen auch gab und so weiter. Also das war schon auch irgendwie schockierend zu sehen, muss ich sagen, was da alles danach auch passiert ist.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Und deswegen lassen wir es da jetzt auch einfach gut sein. Ich will auch nicht, dass es als Werbung verstanden wird, jetzt die Folge nochmal anzuhören. Gar nicht. Es hat einfach, wie gesagt, einfach echt nur einen hohen, hohen Stellenwert. Wir bleiben aber gästetechnisch mal im Ort Garmisch-Partenkirchen und gehen zur Folge 44, die du wieder gemacht hast mit Skilegende Felix Neureuther. Man quatscht ja da mit Gästen auch immer so ein bisschen off-mic vorher, wenn man sich dann wie mal aufwärmt, danach nochmal, hast du ja gerade auch erzählt, mit dem Fabi. Ich finde, der Felix kommt ja im TV, in den Interviews und so mal als so ein extrem lässiger Typ rüber. War es denn echt auch so?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, der Unterschied zu vielen anderen Gästen, die ich hatte, er ist schon Medienprofi. Das merkt man einfach, dass der halt viel im Fernsehen ist, dass der viel Erfahrung hat mit Podcasts. Wie hat das bei sich im Keller gemacht, hat ein Podcaststudio, weil er auch für einen, ich glaube, Bayerischen Rundfunk oder sowas Podcasts macht. Und da merkt man einfach, das ist natürlich ganz was anderes als die anderen Gäste. Aber ja, er ist wirklich sehr, ist wirklich so, wie man auch von außen wahrnimmt, sehr bodenständig. Du kannst ganz locker, angenehm mit ihm sprechen über Kinder oder was auch immer. War wirklich angenehm, ja.
Ja, weil du gerade gesagt hast, man merkt, er ist Medienprofi. Ich merke das in den Auswertungen der Folge auch immer, wer eine breite mediale Präsenz hat und wer nicht. Also einfach die großen Namen, die irgendwo auch die breite Masse vom Fernsehen, von breiten Sportarten kennt oder dann eben auch so Leute wie Dani Arnold mit der eigenen Netflix-Doku und so, da sind dann auch die Zahlen immer deutlich, deutlich höher, weil es, glaube ich, wirklich da eine große eigene Fanbase gibt, die dann speziell nach Interviews suchen und so. Also schon nochmal ein spannender Insight, irgendwo auch logisch, aber trotzdem nochmal, wenn man dann die Zahlen sieht, dann ist es da auch ja wirklich immer nochmal sehr, sehr deutlich erkennbar. Folge 47, wir sind fast schon bei der Hälfte, war mit Tamara Lunger, Höhenbergsteigerin, und ihr habt ziemlich lang über ihr Erlebnis am K2 geredet, über die Winterbesteigung, die ja dann ja so ein bisschen auch in einer kleinen Tragödie geendet ist. Und auch dazu hören wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an.
Also das Ereignis am K2 hat mein Leben komplett über den Haufen geschmissen. Also ich bin nicht mehr die Tamara von vorher. Am Anfang habe ich darüber geweint, weil ich gesagt habe, eigentlich möchte ich nur wieder so sein wie vorher. Aber ich habe auch gewusst, dass das einfach nicht möglich ist. Jetzt bin ich aber froh, dass ich nicht mehr dieselbe bin. Weil zuerst, bis zu diesem Zeitpunkt, war ich immer getrieben von Leistung, habe mich nur über die Leistung definiert. Und das war auch ziemlich anstrengend, weil manchmal habe ich mich gesehen als mein eigener Sklave. Also die Sucht, das immer mehr machen zu müssen und immer mehr Höhenmeter, mehr Gipfel. Und ich habe ja meinen Körper total kaputt gemacht. Meine Knie haben geschmerzt, seit ich 13 bin, und allem weiter. Mit dem Kopf durch die Wand, auf geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. Und was, wenn du weh tust, gibt's noch eine drauf, weil du schaffst vor allem noch ein. Und das war schon ziemlich anstrengend, so das ganze Leben so zu verbringen. Und ich denke, diese Tragödie, weil ich habe mir noch ja auch die Frage gestellt, warum musste ich zu dem Zeitpunkt dort sein. Und meine Antwort, was ich heute gefunden habe, ist eben, ich denke, es hat ein Ereignis gebraucht, das sehr, sehr schmerzvoll ist und irgendwie so funktioniert wie eine Handbremse in meinem Leben. Also wo ich wirklich muss von null anfangen, und das hat es so hingekriegt, ja.
Martin, wir zwei haben ja danach auch nochmal eine Laberfolge zum Thema Höhenbergsteigen aufgenommen und so die ganzen Pros und Kontras beleuchtet. Was ich da krass fand, wie viel Positives sie aus dieser Tragödie eigentlich rausgezogen hat. Also, dass sie gesagt hat, so danach war sie nicht mehr die Tamara wie davor und ist aber eigentlich sogar dankbar darum. Kannst du das nachvollziehen auf eine Art und Weise?
Kann es grundsätzlich nachvollziehen, so würde ich es mal beschreiben. Aber ich glaube, man kann sich nie reinversetzen. Die Situationen sind, glaube ich, so unterschiedlich und so individuell. Auch welchen Menschen hat man da verloren? Hat man den gekannt? War man eng mit denen? Und dass das so individuell ist, dass man das, glaube ich, gar nicht so richtig bewerten kann. Aber grundsätzlich ja, dass sie da ein bisschen den Weg danach geändert hat und dass sie, glaube ich, viel auf Orientierung war, das das kann ich alles schon nachvollziehen, ja.
Mir fällt gerade auf, wenn wir so drüber reden, wir hatten ziemlich schon erstaunlich, traurigerweise erstaunlich viele Gäste da, die schon auch über irgendwelche Verluste gesprochen haben. Also wenn wir nochmal ganz am Anfang von Podcast zurückspringen, du hattest ein Gespräch mal mit Benedikt Böhm, damals noch Dynafit-Geschäftsführer und irgendwie auch, ihr kanntet euch relativ gut, irgendwie auch schon privat immer. Und da gab es ja auch irgendwo einen größeren Verlust, den ihr thematisiert habt. Also schon auch auf eine Art und Weise erschreckend auffällig.
Ja, ich glaube, wenn du Profi in dem Bereich bist, dann wirst du zwangsläufig damit konfrontiert, dass links und rechts von dir Leute sterben. Ich glaube, das ist da ganz normal und ich glaube, früher hat man, die Leute gehen unterschiedlich damit um. Bini Böhm zum Beispiel mit dem Verlust von einem guten Freund von ihm hat das ja anfangs irgendwie sehr verdrängt, das Ganze. Und Tamara zum Beispiel ist halt von Anfang an sehr offen damit umgegangen. Also es ist sehr unterschiedlich dann auch, wie Leute damit umgehen, aber es gehört wahrscheinlich leider Gottes einfach mit dazu.
Ja, absolut. Dann kommen wir jetzt nochmal zu einem freudigeren Thema, also beziehungsweise ich habe mich da sehr drauf gefreut, ich jetzt in der Vorbereitung, weil Folge 55 war mit Jakob Schubert und seines Zeichens ja wahrscheinlich einer der stärksten Wettkampfkletterer oder eigentlich Allround-Kletterer, die wir momentan so haben, was er auch unabhängig vom Wettkampfklettern da so fabriziert mit seinen freien Projekten, ist er schon auf einem crazy hohen Niveau. Und ich weiß noch, wir hatten uns abgestimmt, wer die Folge macht und es war aber so, dass Jakob nicht wirklich weg konnte aus Innsbruck und dann war klar, okay, wir machen das einfach irgendwie mit bei mir. Und du hattest mir vor der Aufnahme aber noch gesagt, ja, schade, weil zum Jakob hätte ich so ein paar Anekdoten noch, die man ihn fragen könnte oder die man erzählen könnte. Wir haben dann nie wieder gesprochen irgendwie vor der Aufnahme. Hast du da noch ein, zwei parat? Was ist das Erste, was dir dazu einfällt? Oder wenn du ihn jetzt im Podcast hättest, wo du sagst, das hätte ich ihn unbedingt gefragt oder hätte ich ihm unbedingt erzählt?
Ja, also ich habe persönliche Erlebnisse. Und zwar war ich eine Zeit lang, einige Jahre, sehr viel am Schleierwasser frei beim Klettern.
Im Wilden Kaiser?
Im Wilden Kaiser, genau. Also der Hotspot der damaligen Zeit oder eigentlich immer noch. Und als der Jakob da eben, ja, Kind war noch, war der eben auch mit dabei, war natürlich damals schon bockstark und wirkte halt sehr arrogant, sag ich mal.
Okay.
Also er hat da sozusagen, er hat seine Zunge geklettert, aber hat nicht nach links und rechts geschaut. Und ich glaube, ich kenne ihn persönlich gar nicht. Also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er so ist. Aber ich hätte ihn wahrscheinlich gefragt, ob ihm das bewusst war. Und also heute, wenn man mal im Fels trifft, habe ich nicht das Gefühl, dass der arrogant wirkt oder so. Aber damals war das so, ob das vielleicht einfach Unsicherheit war oder das ist wahrscheinlich schon krass, wenn du halt einfach mit 14 so viel besser bist wie alle anderen.
Ja, voll. Kann ich jetzt so gar nicht bestätigen. Es war wirklich super entspannt mit ihm. Er war komplett offen für alles. Ich meine, was man schon so ein bisschen gemerkt hat, oftmals ist es eigentlich so, dass die initiale Abstimmung mal über eine Marke läuft und dann wird man irgendwann connected und dann spricht man mit den Gästen direkt. Und beim Jakob war es tatsächlich so, bis zum Aufnahmetermin haben wir kein einziges persönliches Wort gewechselt, weil der Kommunikationsgang war immer von mir zu unserem Corporations-Team, zur Marke, zum Management, zu Jakob und den Weg dann wieder zurück. Also da waren schon viele Ebenen dazwischen, aber eben auch, klar, sobald ein Management irgendwie mit dabei ist, da merkt man dann, glaube ich, einfach, dass halt, ja, einfach ein gewisses sportliches Niveau halt auch erreicht ist. Aber als wir dann face-to-face zusammen gesprochen haben und er auch bei mir war, war alles super entspannt, super bodenständiger Kerl. Also von daher, der Eindruck, den er da wahrscheinlich hinterlassen hat bei dir als junger Kerle, der war in der Realität dann überhaupt nicht so. Spannende Side-Story, dass es halt damals dann so rüberkam. Vor allem, damals die Szene war ja eigentlich super vernetzt und eng, oder? Man hat sich ausgetauscht, hey, was projektierst du gerade, oder? Also so stelle ich mir vor.
Genau so war es eigentlich und genau, da ist er ein bisschen rausgestochen. Aber ich glaube wirklich, das hat mit Unsicherheit zu tun gehabt und war halt einfach noch sehr jung.
Ja, kann gut sein. Ja, witzig. Würde ich mir auf jeden Fall merken, falls wir die mal nochmal aufnehmen.
Hatte ich übrigens, kurze Side-Information, hatte ich auch bei Adam Ondra zum Beispiel. Ja. Den habe ich früher auch, als der ja so richtig bekannt worden ist, mit 11 ungefähr und wahrscheinlich so mit 9, 10 da im Frankenjura getroffen beim Klettern. Und der war ganz anders zum Beispiel. Der war damals schon sehr, sehr offen und hat mit Leuten gesprochen und so weiter. Aber da hat man schon auch gesehen, wie unglaublich stark der wird.
Hat er damals mit 10, 11 auch schon immer die Wände zusammengeschrien?
Ja, hat sich schon auch ziemlich reingesteigert. Das war schon auch so, aber er hat einfach einen unglaublichen Kopf. Ja, also das ist schon beeindruckend. Also noch beeindruckender war es, ich habe viele Jahre später Chris Sharma und Adam Ondra mal gleichzeitig erlebt beim Schleierwasser beim Klettern. Und diese beiden Kletterer, die ja komplett unterschiedliche Stile haben, so zu beobachten, das war schon auch ziemlich geil.
Glaube ich, ja. Das ist dann besser als Kino wahrscheinlich.
Voll. Also Chris Sharma war einfach der Kalifornier vor dem Herrn. Offenes Brana-Hemd, braun Surfer gebrannt. Boy. Genau. Stand er da im Wind und hat sich die Hute angeschaut. Und Adam Ondra, der osteuropäische Kletterer, der in seinem Auto wohnt und sein Mittagessen da kocht und so. Also die Unterschiede waren schon krass, aber war schon faszinierend zu sehen.
Ja, cool. Ich habe echt so.
Gehen auch noch beide als Podcast.
Ja, ich habe echt so das Gefühl, wir müssen, ich wollte es gerade sagen, englischsprachig unbedingt mal noch erweitern, weil da tun sich echt noch Gästepotenziale auf, wenn wir die Sprache da aufmachen. Das ist witzig, das ist die perfekte Überleitung, weil wir hatten tatsächlich schon mal eine englischsprachige Folge, und zwar die Folge 59 mit Nazim Eshki, bekannte Kletterin aus dem Iran. Und das war für mich auch ein spezielles Erlebnis. Wir haben im Rahmen vom Petzl Kletter Festival aufgenommen, auch im Frankenjura. Und ja, dann sitzt da diese Frau vor dir, die aus dem Iran wirklich buchstäblich geflüchtet ist, weil sie dort einfach nicht das Leben kann, was sie selbstbestimmt gerne führen würde. Und erzählt da wirklich krasse Sachen, wie die Kletter-Community dort vor Ort beeinflusst ist und mit welchen Einschränkungen die zu kämpfen haben. Und ich glaube, dieses ganze Iran-Thema ist ja gerade auch irgendwie aktueller denn je. Deswegen, da musste ich auch nochmal viel drüber nachdenken, als ich in der Vorbereitung über die Folge gestolpert bin. Es war eben eine englischsprachige Folge. Ich glaube, es wäre mal spannend, von euch da draußen Feedback zu bekommen, wie ihr das so aufnehmen würdet. Also, hättet ihr da Bock drauf? Wenn ja, in welcher Form? Sollten wir die Folgen dann zweimal hochladen? Einmal im Original, im englischsprachigen und dann einmal vielleicht mit einer deutschen Übersetzung für diejenigen, die vielleicht einfach nicht so bewandert sind im Englisch oder für die das dann zu anstrengend ist. Ich glaube, da wäre es echt mal spannend, eine kleine Umfrage zu machen und Feedback zu bekommen und dann quasi unser Gästeportfolio möglicherweise noch zu erweitern. Dann gehen wir weiter zu Folge 65. Die habe ich aufgenommen mit Fabi Lentsch und das war auch sehr, sehr beeindruckend, so mit dem Thema Rückschläge umgehen. Also ein Freeskier, Red Bull Athlet und eigentlich auch so ein bisschen, würde ich fast sagen, wie du gerade Chris Sharma beschrieben hast, so schon Sunny Boy und eben Red Bull Athlet, super erfolgreich in diesem Freeski-Thema gewesen und hatte dann halt einen richtig krassen Gleitschirmunfall in Indien. Wurde da nur mit größter Mühe überhaupt geborgen und hatte dann eben als Folge eine Querschnittslähmung. Und es war für mich ein richtig krasser Moment, weil wir haben auch bei mir daheim aufgenommen und ich wusste irgendwie so gar nicht, wie mobil ist er eigentlich gerade im Moment schon und kommt er potenziell mit Hilfe und Unterstützung. Und dann kam er da an, ist selber Auto gefahren, ist dann bei mir da die Treppe hochgelaufen, eigenständig. Und das war schon so ein erster Flash-Moment, bevor wir überhaupt angefangen haben aufzunehmen. Und auch er war super offen und hat da über alle Details gesprochen, wie das ablief, was er vor seinem inneren Auge dann gesehen hat, was er wahrgenommen hat, so körperlich. Also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn du als Host manchmal so gebannt von den Antworten bist, dass du eigentlich vergisst, dass du der Host bist und gleich wieder eine Frage stellen musst?
Ja, das kenne ich sehr gut, weil das ist ja das Problem, dass man immer schon eins weiterdenken muss. Aber du bist so gespannt auf die Antwort, ja, und musst schon wieder um die Ecke denken, ja.
Ja, voll. Und da war das richtig krass extrem so, weil wenn er halt da schildert, diese heiklen Minuten oder Stunden waren sie dann am Ende und du hörst so richtig gebannt zu und dann hört er auf zu reden, denkst du, ah ja, jetzt wäre wieder die Zeit, eine Anschlussfrage zu stellen. Also das war da wirklich sehr, sehr besonders und wirklich, glaube ich, selten einen Menschen erlebt, der so viel positives Mindset hat für solche Dinge. Und einfach sagt, hey, mein Leben, ich glaube, er hat, also lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er sogar gesagt, mein Leben ist nicht viel schlechter als vorher. Es ist halt jetzt nur anders. Und das finde ich schon eine krasse Aussage, wenn du halt so ein Schicksal an Betracht ziehst. Ne? Wir nähern uns so langsam den höheren Zahlen und Folge 75, bin ich mir ziemlich sicher, wäre eine Folge gewesen, die du auch sehr gerne gemacht hättest, nämlich mit Babsi Zangerl.
Das stimmt, ja.
Liege ich richtig, oder?
Ja. Hast du mir die vorenthalten?
Nee, ich glaube tatsächlich, wir hatten, glaube ich, nur eine Woche, wo wir einen Termin nehmen konnten. Es hatte nämlich den Hintergrund. Es war kurz nachdem sie Freerider am El Capitan geflasht hat und quasi ja die erste Frau war, die das geschafft hat. Und wir mit dem Gesprächstermin der erste Podcast, deutschsprachige Podcast, muss man dazu sagen, waren, der sie dann zu Gast hatte, wo sie drüber reden konnte. Und deswegen war das Ganze halt super zeitkritisch und wir hatten irgendwie, glaube ich, nur ein oder zwei Wochen, um diesen Termin auszumachen. Und ich glaube, du warst eine Woche in Italien bei Sportler. Irgendwie so war es. Auf jeden Fall war ich dann nämlich auch bei ihr und so eine lässige und bodenständige Person. Also war ja zu dem Zeitpunkt überall in den Medien und auch wirklich mal nicht nur jetzt Klettermedien, sondern echt auch Reitemedien, so Schweiz, Österreich, Deutschland, überall quasi wurde halt darüber mal berichtet oder gab es eine Schlagzeile. Und sie war aber eigentlich so richtig, ach, ja, cooler Erfolg, ich freue mich, dass ich es geschafft habe, aber so dieses mediale Echo hat sie eigentlich gar nicht so richtig interessiert.
Ja, das passt, glaube ich, zu ihr ganz gut. Und ja, also hätte ich auch gerne mit ihr gesprochen, weil es schon eine beeindruckende Kletterin ist, das muss man wirklich sagen. Vor allem natürlich auch ihr Stil, im alpinen Gelände unterwegs zu sein, da gibt es so wenig und das ist schon beeindruckend. Also tolle Frau und völlig auf dem Boden geblieben, glaube ich. Ja.
Ja. Wir hören uns auch mal da einen kurzen Ausschnitt nochmal an.
Ich vergleiche es immer mit Tennis und Tischtennis. Irgendwie ist es das Gleiche, aber irgendwie überhaupt nicht. Und das muss man von Grund auf lernen. Man startet beim extrem niedrigen Niveau. Das heißt, denkt man immer, beim Klettern kannst du eigentlich gar kein starkes Ego haben, weil du immer wieder ein Watschen ins Gesicht kriegst. Und das finde ich auch gut.
In dem Ausschnitt hat sie ja gesagt, du kannst beim Klettern gar kein großes Ego haben, weil du immer wieder eine Watschen ins Gesicht bekommst und irgendwo was Neues anfängt. Jetzt kletterst du ja auch, würde ich zumindest schon aus meiner Wahrnehmung sagen, sehr ambitioniert, oder?
Also bin ich mal, genau, leider, leider nicht mehr, aber ich war mal sehr ambitioniert, ja, unterwegs. Und ja, es ist
Kannst du das bestätigen? Es ist wahrscheinlich
genauso. Also ich habe viele Sportarten in meinem Leben ausprobiert und es gibt keinen Sport, den ich jemals ausprobiert habe, wo man so häufig Watschen bekommt. Weil du gehst halt ein, zwei Wochen nicht oder hast keine Zeit und so weiter und dann spürst du es halt sofort. Und es gibt halt Sportarten, was ich, Mountainbiken zum Beispiel oder sowas, wenn du da bergauf fährst, du bist gerade nicht so fit, da bist du halt ein bisschen langsamer. Aber irgendwann kommst du auch oben an. Aber beim Klettern, da kommst du halt nicht oben an. Und das ist schon echt bitter bei dem Sport. Aber das ist halt auch der Reiz. Also, und das ist das Besondere wahrscheinlich auch dran.
Würdest du sagen, du hast ein großes Ego beim Sport?
Jetzt ist die Frage, wie lang darf die Pause sein zum Überlegen? Ich würde sagen, nein, ich glaube nicht besonders ausgeprägt. Also ich glaube, das hat sich schon über die Jahre massiv verändert.
Okay.
So würde ich es jetzt wahrscheinlich diplomatisch sagen. War wahrscheinlich schon mal sehr stark und ich glaube wahrscheinlich, ein gewisses Ego braucht es wahrscheinlich auch dafür, aber es hat sich definitiv verbessert, würde ich sagen, bei mir.
Weil ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle. Also ich kann es aus meiner Erfahrung auch sagen. Ich würde schon auch sagen, hier und da ein großes Ego beim Sport. Und bei keiner Sportart, gebe ich dir absolut recht, merkt man das so wie beim Klettern. Weil man halt echt ja immer wieder zurückgeworfen wird und sich nicht auf diese Grundkonstitution verlassen kann. So nach dem Motto, ja, ich halte mein Niveau. Also klar, ne, du wirst immer dein Grundniveau dann klettern können, aber so in dem höheren Bereich dann, wenn du da halt nicht explizit dafür trainierst, dann hältst du es halt nicht. Punkt. Und ich finde, das ist schon... Das hat man in wenigen anderen Sportarten so.
Ja, ich glaube, es liegt daran, dass es eine sehr komplexe Sportart ist, weil, ich sag mal, Klettern gibt es ja auch nochmal zig Disziplinen, aber der Kopf ist halt super wichtig, dann sind die Bedingungen extrem wichtig, dann brauchst du halt ein breites Repertoire, je nachdem, wie die Tour ist, an Fähigkeiten und das hast du jetzt bei Ausdauersportarten, zum Beispiel bei klassischen Ausdauersporten, Laufen, Fahrradfahren und so weiter, nicht so in der Form. Also deswegen, glaube ich, ja, ist das beim Klettern schon was Besonderes, aber ich glaube, das ist ja auch das ist ja totaler Reiz dabei, ja. Also die Komplexität Herr zu werden. Deswegen ist das für mich auch die Königsdisziplin im Bergsport schlechthin.
Ja. Ja, dann kommen wir nochmal zu einer Folge, wo deine Aussagen der Gast wahrscheinlich ziemlich genauso bestätigen kann. Und zwar sind wir jetzt schon bei Folge 91, also ist noch gar nicht so lang her. Gast war Dani Arnold, also auch ein wirklich großer Name in unserer Szene und ich muss da bei der Folge sofort immer an ein Zitat denken und genau das hören wir uns jetzt auch mal kurz an.
Was will kleiner Arnold da in den großen Bergen? Und dann war halt der große Tag an der Eiger Nordwand, wo halt wirklich, und das ist wirklich mehr oder weniger passiert. He? Also das war, ich war davor irgendwie fünfmal am Eiger und dann war ich halt schneller und fast 20 Minuten schneller als Uli Steck, oder? Und das war dann so ein bisschen der ganz große Wechsel von, ja, dass man plötzlich überlegen kann, vielleicht auch in diese Richtung zu gehen, einfach auch zu checken, dass ich wirklich in der Champions League spielen kann, ja.
So, wenn man sich das Zitat anhört, so dieses, was will der kleine Arnold in den großen Bergen, das passt, finde ich, erstmal gar nicht zu mega viele Google-Einträge, eigene Netflix-Doku, überall auf wirklich internationalen Vorträgen von großen Firmen. Da war für mich so ein dieses, wie ist vielleicht diese Person zu, was sagt er dann im Podcast und wie verhält er sich? Da war schon irgendwie so eine Gap da. Und klar, vielleicht tut man da den Leuten auch mal Unrecht, aber es war also jetzt in dem voll positiven Sinne, war er echt so da super bescheiden, auch über seine eigenen Leistungen zu reden. Weil ich finde, er macht es ja schon extrem gut, so dieses Vermarktungsthema, ne? Also den nimmt man schon wahr, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ne? Was so medientechnisch angeht.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, es hat in mir gearbeitet, weil ich glaube, auch mit dieser Netflix-Folge.
Duell am Abgrund.
Ich glaube, also ich fand dich erstens nicht besonders gut und zweitens wurde die, glaube ich, auch in so ein Duell ja geschoben mit Uli Steck und so weiter. Also es, glaube ich, war nicht unbedingt in dem seinen Sinn, aber wahrscheinlich kommt man da auch irgendwann nicht mehr so raus. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er sich so richtig wohl gefühlt hat da in diesem Duell, weil ich glaube, so sehen die das halt nicht. Ja, sondern die machen das halt einfach und fertig aus und denken wahrscheinlich gar nicht so drüber nach. Und ich glaube, bei ihm kommt die Vermarktung ja schon sehr stark auch über die Leistung und dann hast du halt diese Sichtbarkeit dann auch in der Form. Und vor allem, ich glaube, die Herausforderung ist ja auch, nicht einmal was zu machen und dann hörst du irgendwie nichts mehr, sondern der bringt da dauernd Sachen und dadurch kommst du halt auch dauernd in die Medien und dadurch hast du diese Aufmerksamkeit.
Ja, voll. Ja, und ich finde es auch, da haben wir im Podcast auch drüber gesprochen, völlig legitim zu sagen, hey, um das zu machen, was ich da wirklich liebe und was mir so viel Spaß macht, am Ende muss ich ja trotzdem auch auf eine Art und Weise Geld verdienen. Und wenn es halt darüber dann auch gut funktioniert, dann ist es, finde ich, eine völlig legitime Art und Weise zu sagen, klar, ich nehme das mit, wenn mir das im Gegenzug halt die Sachen so ermöglicht.
Absolut. Und ich glaube, das Geldverdienen, das spielt eine große Rolle, weil die wenigsten können wirklich gut davon leben. Die wir beide da interviewt haben, da können die wenigsten gut davon leben. Ja. Und ich glaube, letztendlich müssen die auch vorausplanen, die müssen Familien ernähren, die müssen irgendwann in Rente gehen und so weiter. Ja. Und die Rente setzt bei denen wahrscheinlich nicht mit 60 oder 67 oder was auch ein. Bis auf Stefan Klowatsch, der ist immer noch so unterwegs und kann sich gut vermarkten. Aber es ist wahrscheinlich die wenigsten, ja. Oder es kann ja auch was passieren.
Ja, absolut. Und ich meine, jetzt können wir hier zeitlich nicht das Fass aufmachen über Gelderverteilung im Sport, aber ich finde es halt schon einfach irgendwie krass, wenn du dir die Personen anschaust, mit denen wir gesprochen haben, was die irgendwie geleistet haben und für Leistungen bringen und was da dann am Ende irgendwie bei rumkommt, obwohl die Sichtbarkeit ja auch echt groß ist. Weil sonst kommt ja oftmals so dieses Argument, ja, wenn halt die Sportart auch Hunderttausende von Menschen schauen wie Fußball, dann würden die auch so gut verdienen. Ich finde, in vielen von den Cases zählt dieses Argument nicht mal, weil so eine Netflix-Doku, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass da die View-Zahlen auch im Hunderttausende-Bereich sind und quasi da aber bei weitem nicht das hinten herauskommt, wie jetzt irgendwie in anderen größeren Sportarten. Also ich finde, das ist schon immer wieder so ein Reality-Check, den man da bekommt, wenn man sich mit den Leuten unterhält und vor allem über dieses Thema, wie lebe ich davon spricht, weil die meisten ja, wie du schon gesagt hast, echt noch irgendwas nebenher machen oder führen oder sonst was. Also schon krass.
Absolut, ja. Und keine Ahnung, was man für eine Netflix-Folge bekommt, da wahrscheinlich im Vergleich wahrscheinlich schon nicht so wenig, schätze ich mal. Aber ja, ich glaube, man hat ja zum Beispiel für diese Sportarten ja auch jetzt nicht wirklich eine Chance, zum Beispiel, wenn du jetzt Biathlet bist oder Bobfahrer, dann gehst du ja eher zur Bundeswehr oder zur Polizei und kannst dann deinen Job mit gutem Einkommen machen und hast danach einen sicheren Job. Aber das geht ja für diese Sportarten nicht. Die kommen dort gar nicht rein. Und das ist ja auch nochmal so eine Ungleichheit. Aber es ist halt eine Nischensportart und davon gibt es wahrscheinlich außerhalb des Bergsports auch ziemlich viele andere.
Ja. Ja, absolut. Gut, Martin, jetzt sind wir hier mal ziemlich schnell in knappen 50 Minuten durch ein paar von den Interviewfolgen geflogen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand es in der Vorbereitung irgendwie richtig schön zu sehen, wen wir alles irgendwie schon zu Gast hatten und was für coole Gespräche da bei rumgekommen sind, wenn man es jetzt so auch nochmal vor Augen hat, oder?
Ja, absolut. Also ich musste mich ja gerade nicht vorbereiten, sondern ich habe mich jetzt überraschen lassen, welche Folgen da so kommen und was das für ein Streif so war. Aber ja, es war super, super spannend. Ja.
Ja, voll. Und wir hatten aber natürlich nicht nur die Interviewfolgen. Wir veröffentlichen ja alle 2 Wochen einen Podcast. Und wir haben ab und zu auch mal so Sonderfolgen. Wir hatten jetzt letztens zum Beispiel erst hier bei uns im Bergzeit-Office einen Roundtable zum Thema Secondhand im Outdoor-Sportbereich und hatten da viele spannende Gäste mit da, unter anderem auch von anderen Unternehmen und einzelnen Herstellern und haben auch so ein Roundtable einfach mal aufgezeichnet. Und auch das hat tatsächlich gut funktioniert. Also es hat euch da draußen anscheinend auch richtig interessiert. Deswegen solche Sonderfolgen finden auch immer wieder Platz. Wir haben aber grundsätzlich neben den Interviewfolgen auch unsere Beratungsfolgen, wo wir den Fokus drauf legen, euch da draußen wirklich einen Mehrwert zu liefern im Sinne von Produktberatungen, Sportartberatungen. Und vielleicht zum Abschluss der 100. Jubiläumsfolge, was schätzt du, waren gemessen nach Downloadzahlen unsere Top 5 Beratungsfolgen? Also was hat einfach ausgedrückt die Leute da draußen am meisten interessiert, wenn wir jetzt mal so in Sportarten oder übergreifenden Kategorien denken? Du kannst einfach mal einen Guess abgeben und ich sag dir dann, ob die Sachen mit drin sind oder nicht.
Also ich bin ja schon auch ein analytischer Mensch.
Ja.
Von dem her komme ich jetzt über die Sportartengröße, wie viele Leute machen welche Sportart.
Ja, da hast du jetzt einen guten Vorteil. Ja, du kennst ja unsere Zahlen.
Genau, und ich weiß, was die Menschen da draußen machen. Aha. Und von dem her gehe ich mal davon aus, dass wenn es einen Podcast Beratung für das Thema Wandern gab, dass das das Größte war oder die meisten Downloadzahlen hat. Aber ich weiß nicht, ob es den mal gab, ehrlicherweise.
Den gab es zwar in einer etwas speziellen Form, aber du liegst absolut richtig. Es ist tatsächlich auf Platz 1 ist nämlich Beratung Alpenüberquerung. Da haben wir ein bisschen größer den Rahmen gespannt. Es ging jetzt nicht nur um rein Wanderequipment, es ging auch so ein bisschen um Routen und so weiter und wirklich auf der Oberfläche. Aber das ist tatsächlich gerade auf Nummer 1 der Beratungsfolgen.
Also Nummer 2 Klettersteig?
Nee, tatsächlich nicht.
Oder haben wir, Skitouren?
Das ist auf Platz 4. Skitouren ist Platz 4. Platz 2. Also hätte mich überrascht, wenn du da drauf kommst. War ich selber sehr überrascht, dass das Platz 2 ist.
Trailrunning?
Nee, ist 3.
Hochtouren?
5. Also wir haben Nummer 1, Beratung Alpenüberquerung, so wirklich das ganze Thema Wandern. Platz 3, Beratung Trailrunning, einfach allgemein gesehen. Platz 4, Thema Skitour. Platz 5, Thema Hochtouren. Und Platz 2 ist tatsächlich Beratung Bikepacking.
Bikepacking. Na gut, das boomt natürlich auch mega und ist wahrscheinlich schon beratungsintensiv.
Ja, da ging es schon auch einfach viel um, was nehme ich mit an Equipment auf dem Rad, dann irgendwie zum Übernachten und was mache ich, also auch an Werkzeug und wie viel Gewicht und sonst was. Aber ja, hat mich auch überrascht, hätte ich nicht gedacht. Klettersteig hätte ich auch voll gesehen, habe mich gewundert, ist nicht in den Top 5 mit dabei. Aber ja, stimmt, es wäre sonst eigentlich auch so nach Wandern halt das, was die meisten Leute noch machen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Spannend, naja, aber
spannend zu sehen und schön, dass die Folgen auch gut funktionieren.
Ja, voll, absolut. Und schön auch zu sehen, dass du da eine sehr gute Quote hast. Also du kennst deine Zahlen anscheinend wirklich sehr gut. Von 5 Themen, 4 absolut richtig eingeordnet. Gut, haben wir irgendwas vergessen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, hey, wieso war in deiner Auflistung jetzt nicht die Folge noch mit drin? Irgendwas, wo du sagst, da hätte man auf jeden Fall noch drüber sprechen müssen.
Ja, ich glaube, weil wir danach nicht drüber gesprochen haben. Es gab ja noch, du hast mich vorhin gefragt, welchen Athleten ich auf jeden oder welchen Menschen ich auf jeden Fall gerne als Gast hätte.
Ja.
Und es war Heinz Zack gewesen.
Ja.
Weil da habe ich auch so Jugendverbindungen hin. Und da ging es sich auch irgendwie nicht aus, zeitlich oder so, den hast du gemacht.
Genau, ja.
Aber erzähl mal kurz, warst du wild, wie man sich den vorstellt?
Ja, komplett. Also ich habe es einfach aus zeitlichen Gründen nicht mit reingenommen, aber ich habe lange damit gehadert. Absolute Legendenfolge, wirklich. Er wollte es einfach bei sich daheim in Scharnitz machen, damit er halt irgendwie keinen Aufwand hat und völlig legitim. Deswegen, ich bin dann zu ihm nach Scharnitz gefahren und es war wirklich super witzig, weil alleine, es ist schon noch mal spannend zu sehen, wie Leute wohnen. Und sein Haus ist eigentlich gefühlt wie so eine Art kleines Klettermuseum. Also dann hängt da irgendein Seil, womit irgendein ganz bekannter Kletterer noch irgendein Projekt gemacht hat. Dann hängen da Schuhe von Adam Ondra. Und dann hängt da noch irgendein Karabiner von seinen Projekten. Und das hängt alles da so an der Wand und er kann zu allem eine Geschichte erzählen. Also ich glaube, wir haben danach noch eine halbe, dreiviertel Stunde quasi über die einzelnen Gegenstände in seinem Haus gequatscht. Und dann habe ich ihn gefragt sogar, ob ich ein Foto machen darf für unsere Social-Kanäle und das dann mit zu posten. Und dann meinte er so, ja, wäre ihm jetzt irgendwie nicht so recht, weil er hat ein bisschen Angst, dass wenn die Leute das sehen, dass dann bei ihm eingebrochen wird und die Sachen geklaut werden. Also von daher, ich glaube, der hängt eher auch selber richtig mit vollem Herzen dran. Und auch die Folge war irgendwie richtig lästig, weil ich meine, er saß dann auch im Tanktop vor mir. Der ist wirklich noch richtig krass in Shape. Also brutal, wirklich. Du siehst einfach, dass der sein ganzes Leben lang auf einem extrem hohen Niveau auch geklettert ist. Weil, also weißt, an den Armen und Unterarmen, rein von der physischen Erscheinung her. Und hat natürlich wahnsinnig coole Geschichten erzählt, wie er auf den Sport schaut, was er alles so irgendwie erlebt hat über die Jahrzehnte, die er da in dem Sport drin ist, auch so den Wandel. Also der Typ ist schon wirklich auch sehr, sehr speziell.
Ja, ja, absolut. Also Legende trifft es ganz gut und ich muss auch wirklich sagen, es war wirklich, ich war von, er ist jetzt auch schon fast schon 10 Jahre vielleicht oder so, war ich im Yosemite und da hatte Adam Ondra gerade Dawnwall projektiert. Und da hat er ja noch, Adam Ondra hat Heinz Zack gefragt, ob er ihn filmen und fotografieren kann. Der war ja damals schon echt alt.
Ja,
also, und Adam Ondra, junger Spund und so. Und hat der da gefragt, ob er ihn da filmen und fotografieren kann. Also der ist immer noch echt voll viel unterwegs.
Und
so.
Genau die Schuhe hängen bei ihm im Haus.
Ah, okay. Ja, das war schon abgefahren.
Ja, total abgefahren. Also echt cooler Typ. Ich glaube, da lohnt es sich auch richtig, mal auf einen Vortrag zu gehen, wenn der noch über Bildbände oder sowas berichtet, weil der auch einfach so bildgewaltig erzählen kann von seinen Erfahrungen. Und aber auch so diesen coolen Lebensansatz hat, dass er gesagt hat, ja, er wollte halt immer seinen Sport machen, er wollte immer klettern und wenn er damit dann ein gutes Auskommen hat, dann passt es auch. Also der lebt halt einfach zu 100% nur dafür. Das ist schon echt speziell.
Solche Leute brauchen wir.
Absolut, so ist es. Ja, cool, dass du es noch angesprochen hast. Das war eine sehr, sehr gute Ergänzung. Dann zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Ausblick verbunden mit einem Appell oder einer Bitte an euch. Wie ihr merkt, liegt uns der Podcast wirklich richtig am Herzen und deswegen stecken wir auch jetzt in den kommenden Geschäftsjahren wirklich einiges an Ressourcen in das Thema und wollen den Podcast voranbringen und dafür braucht's am Ende aber euch da draußen und ich als Kanalverantwortlicher, wie das bei uns im Unternehmen heißt, bin da wirklich angewiesen auf euer Feedback und ja, ihr seid als Hörende das Herzstück des Podcasts, deswegen, was könnt ihr konkret tun? Erstens, für uns wäre es mega, wenn ihr den Podcast wirklich abonniert. Ich sehe ja quasi die Downloadzahlen und ich sehe die Abonnentenzahlen. Und ich kenne das von mir selber, ich höre wahnsinnig viele Podcasts, wirklich regelmäßig, aber habe es nicht abonniert, weil ich halt in den Streamingdienst gehe und auf Play drücke, aber irgendwie jetzt nicht ein Abo habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ist genau so, ja. Und dann stößt du mal irgendwo drauf und denkst so, okay, der Algorithmus macht ja schon die guten Vorschläge, aber dann halt auch nicht immer.
Ja, genau so ist es. Und deswegen, es tut keinem weh, wenn man da einfach kurz auf diesen Abo-Button klickt. Ihr bekommt dann sogar immer die Benachrichtigung und uns hilft es einfach, wenn wir auch mit Partnern dann verhandeln, um Leute in den Podcast zu bekommen, wenn wir einfach hohe Abonnentenzahlen vorweisen können, weil das dann natürlich auch immer Reichweite für die bedeutet. Deswegen, es wäre wirklich ein riesengroßer Gefallen, der uns richtig voranbringen würde. Und das Zweite, einfach, wir wollen die Community euch da draußen mit einbinden. Deswegen nutzt die verschiedenen Kanäle, die wir haben. Wir haben in den Shownotes immer eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Nutzt unsere Social-Kanäle, um uns da Feedback zu geben. Oder ihr könnt auch wirklich gerne mal Themenwünsche und Gastwünsche da äußern. Also wir haben ja jetzt wirklich durch dein Netzwerk, durch unser Netzwerk, durch das Markennetzwerk wirklich viele Möglichkeiten, an die verschiedensten Bergsportpersönlichkeiten ranzukommen oder auch Unternehmerpersönlichkeiten, Unternehmerinnen. Ich kann mich noch erinnern, du hast mit der Ruth Oberauch, glaube ich, mal einen Podcast gemacht, oder? Zu Lamund?
Ja, genau, ja.
Genau, und da ging es ja auch mehr so ein bisschen um die Business-Seite und wie ist der Unterschied, wie kaufen Frauen ein und so weiter. Also da gibt es ja auch echt wahnsinnig viele Themenbereiche, gell?
Ja, auf jeden Fall. Das hat auch noch viel Potenzial. Ja, wäre mal gut zu wissen, da Feedback zu bekommen, ob euch das auch da draußen interessiert.
Genau, deswegen, das wäre wirklich eine riesengroße Hilfe und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten 100 Folgen, kann es kaum erwarten, die nächsten sind schon aufgenommen, wir haben tatsächlich jetzt schon auch für dieses Jahr ein paar coole Folgen aufgenommen, in diesem Sinne auch nochmal tausend Dank an euch für den ganzen Support, uns hören, auch an dich Martin für das Vertrauen und dass wir hier als Team auch die Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, ich glaube, auch das ist nicht selbstverständlich und braucht ja irgendwo auch ein Commitment seitens der Unternehmensleitung.
Auf jeden Fall, ihr macht es gut, weiter so, auf die nächsten 100 Folgen und also spätestens bei der 200. Folge wäre ich wieder eingeladen, aber ich hoffe ein bisschen früher.
Das bekommen wir früher hin. Du machst bestimmt auch früher mal wieder eine Folge dann in deiner Rolle als Host.
Glaube ich auch.
Gut, in diesem Sinne dann bis zur nächsten Folge in 2 Wochen und würde sagen, wir drücken uns alle die Daumen, dass der Winter auch noch ein bisschen Fahrt aufnimmt, oder?
Auf jeden Fall, ein bisschen Schnee wäre, glaube ich, gut bei uns.
Sehr gut. Dann macht's gut bis dahin, passt auf euch auf und habt eine schöne Bergzeit.